Deutschlandfunk. Essay und Diskurs.
Und dazu begrüßt Sie Thorsten Janschek. Die Klimabilanz des Bundesministers für Wirtschaft und Klimaschutz, Robert Habeck, sieht derzeit nicht so gut aus. Erst kürzlich hat der Expertenrat Klima in einem Sondergutachten prognostiziert, dass Deutschland die selbst gesteckten und natürlich dringend notwendigen Klimaschutzziele bis 2030 nicht erreichen wird. Maßgeblich dafür sind die Sektoren Verkehr und Bauen. Allein der Gebäudesektor wird, so die Fachleute, bis Ende der Dekade 33 Millionen Tonnen CO2 zu viel ausstoßen. Was kann man dagegen tun? Das ist natürlich die große Frage und die möchte ich besprechen mit Jan Grossart. Er lehrt Bioökonomie und Zirkulärwirtschaft an der Hochschule Biberach und forscht auch dazu. Und er hat zu unserem Thema ein Buch veröffentlicht. Herr Grossart, was läuft denn bei der politischen Steuerung unter Klimaschutzaspekten derzeit falsch? Immerhin ist der Klimaschutz ja mittlerweile ein in der Verfassung verankertes Staatsziel geworden.
Ja, so schlecht läuft es in dieser Hinsicht gar nicht. Also das Gutachten des Expertenrats sagt ja auch, in der 10-Jahres-Periode 2021 bis 30, also zum Zeitpunkt, wann dieses 65%-Ziel erfüllt sein muss, also in der gesamten Periode, wird wahrscheinlich der Sektor auch das Ziel nicht verfehlen. Aber die Frage zielt ja darauf ab, vielleicht auch, ob diese Blick von Jahr zu Jahr auf die Klimabilanzen zu schauen für eine Baubranche, die im Grunde so langfristige Lebenszyklen hat. Ja, die Gebäude stehen 50, 60, 70, 80 Jahre, ob das überhaupt die angemessene Perspektive ist.
Was kann man denn überhaupt tun, wenn man den Bausektor betrachtet? Ich meine, wir können ja so viele Staatsziele in unsere Verfassung schreiben, wie wir wollen. Im globalen Maßstab verbaut China zwischen 2011 und 2013 mehr Beton als die Vereinigten Staaten im gesamten 20. Jahrhundert.
So sieht's aus. Man kann sagen, Beton ist eigentlich der Baustoff der Gegenwart und China ist der große Akteur in der Herstellung, in der Produktion, im Bau. Man kann auch sagen, mit schnellem Stahlbetonbau bebaut China auch den afrikanischen Kontinent gegenwärtig, nicht? Also ganze Städte entstehen mit Millionen Einwohnern, Neu-Kairo etc. Deutschland ist im Grunde viel erreicht worden. Wir haben gedämmt wie die Weltmeister. Wir haben unsere Häuser eingepackt in Styropor. Das war die Ausrichtung seit 20 Jahren grob.
Und bis der Schimmel kommt.
Bis der Schimmel kommt und jetzt hat man auch die Probleme auf dem Tisch. Aber es ist auch ganz viel erreicht worden. Also 30% weniger Endenergiebedarf bei den Gebäuden. Aber das stagniert jetzt so ein bisschen. Diese Geschichte ist so ein bisschen an ein Ende gekommen, das muss man sagen. Also der Pfad ist ausgereizt. Die Effizienz der Gebäudehülle, das haben wir jetzt ganz gut gemacht. Und so allein geht es nicht weiter. Und ich denke, so würde ich auch das Sondergutachten des Expertenrates lesen. Da muss eine ganzheitlichere, eine langfristige, eine Lebenszyklusbetrachtung her. Und darüber hinaus, wir müssen so bauen, dass unsere Baustoffe noch der nächsten Generation erhalten bleiben. Dann ist das auch mit dem Beton gar nicht so schlimm. Wenn wir so kurzfristig immer wieder abreißen, kriegen wir die Probleme nicht gelöst.
Ja, Sie haben es eben schon angesprochen. Also normalerweise ist der Zyklus ja der schöpferischen Zerstörung, um mal so ein Schlagwort des Ökonomen Josef Schumpeter zu gebrauchen, nämlich Abriss und Neubau. Wie kann man denn aus dieser Art von Kreislauf austreten?
Also erstens würde ich sagen, es gibt eine Fülle von technischen und von praktikablen Lösungen, die das ermöglichen. Ja, also wir können mit Legosteinen aus Beton bauen. Wir können mit Legosteinen aus Beton Polymergemischen bauen, die mit Sand, mit Wüstensand gemischt sind. Wir können bauen mit Trick Bricks, das sind so kleine holzbasierte Steinchen. Und all das lässt sich wieder trennen in 50 Jahren. Das lässt sich weiter vererben und weiter verbauen. Das ist alles ganz schön. Die Ideen sind wunderbar. Es kommt nicht in die Fläche rein. Ja, das heißt, dass man diese Dinge vielleicht auch fördern muss, dass man zum Beispiel ordnungsrechtlich sagt, baut so, dass kein Abfall, dass kein Bauschutt entsteht in Jahrzehnten. Also es ist eine sehr kurzfristige Anreizstruktur. Wir wollen jetzt auch von Jahr zu Jahr die Klimaziele erreichen in einem Sektor, aber dieser Blick über den Tellerrand eines Lebenszyklus eines Hauses hinaus, das ist überhaupt nicht in der Denke der Politik drin.
Was macht denn eigentlich das nachhaltige Bauen in Bezug auf die Nutzungsdauer von Gebäuden? Also wir wohnen ja oft in Altbauwohnungen, die dann eben über 100 Jahre alt sind, aber eben nicht alle. Und die Neubauten haben eine sehr viel kürzere Nutzungsdauer. Was macht denn eigentlich diese Nutzungsdauer in Bezug auf die Nachhaltigkeit aus? Wir könnten ja auch sagen, also eigentlich müsste man abreißen, alles abreißen, wiederverwerten und dann mit ökologischen Materialien neu bauen. Ist die Nutzungsdauer so ein Parameter, eine Stellschraube, an der man sehr viel für ein nachhaltiges Bauen tun kann?
Also An der Nutzungsdauer kann man ganz viel tun. Das ist der, in meinen Augen, der wichtigste Parameter überhaupt. Wir haben, wie Sie sagen, Gründerzeitgebäude, die seit 100, 120 Jahren stehen. Im Tragwerk, also in den tragenden Mauern, sind weit mehr als 50% der CO2-Emissionen sozusagen versteckt, verbaut. Wenn man das erhält, diese tragenden Strukturen eines Gebäudes, wenn man das erhält, dann spart man ganz viel klimaschädliche Emissionen ein. Jetzt betrachten wir Gebäude im Rahmen von Lebenszyklen. Das ist auch in den Förderstrukturen der KfW-Bank drin. Wenn Sie heute ein neues Einfamilienhaus bauen, dann werden Sie die CO2-Bilanzen im Lebenszyklus angeben müssen, berechnen müssen. Aber da ist immer mit 50 Jahren gerechnet. Das ist so ein kalkulatorischer Wert. Und man betrachtet ein Haus im Grunde wie so ein Wegwerfprodukt, wie irgendwie so ein Fernseher oder sowas. Ja? Das ist eine Logik von industriell gefertigten Konsumprodukten. Aber technisch möglich ist viel mehr. 100 Jahre, 120, 200 Jahre. Wir haben extrem intensive, emissionsintensive Betongebäude aus den 1920er Jahren, das Goetheanum in Dornach, aus den 1950er Jahren, der Brutalismus, die großen Hotelgebäude an den Stränden in Südeuropa, die großen Universitätsgebäude in Bochum oder sowas. Das sind sehr nachhaltige Bauwerke, die stehen seit 80 Jahren, die stehen seit 100 Jahren. Und dann hat sich damit im Gegenzug zu einem Gebäude, was nur mit 50 Jahren kalkuliert ist, hat sich die materialbezogen diese ganze CO2-Bilanz halbiert. Das ist eine ganz wichtige Stellschraube. Von daher würde ich sagen, diese rationalisierte, sehr technische, auch ein bisschen technokratische Blick der Bauwirtschaft, der Baupolitik müsste durch baukulturell, also an dieser Freude, an der Schönheit, an der Besonderheit, am Charakter, auch an der Zeitbezogenheit eines Bauwerks ganz stark ergänzt werden.
Also da gibt es ja dann zwei Anschlussfragen, nämlich die eine ist, wie kann man diese Nutzungsdauer deutlich verlängern? Und ich habe bei Ihnen in Ihrem Buch zum Beispiel erfahren, was ich überhaupt nicht wusste, dass es sowas wie selbstheilenden Beton geben kann, also als Verlängerung von Nutzungsdauern, nämlich zum Beispiel Bakterien, die Kalkablagerungen produzieren und nur dann ins Spiel kommen, wenn Wasser in so einen Riss eindringt, der bei Beton relativ häufig dazu führt, dass die Gebäude marode werden. Das ist die eine Sichtweise, also sozusagen Verbesserung der tatsächlichen Bausubstanz durch bessere Materialien. Und das andere ist natürlich Bauen im Bestand. Also viele Architekten fordern ja heute oder Stadtplaner fordern ja heute, dass man eigentlich gar nicht mehr neu bauen sollte, obwohl in Deutschland 800.000 Wohnungen fehlen, sondern dass man halt in den Bestand gehen muss. Erhöhen, verdichten und so weiter.
Der Erhalt von Bestand müsste im Grunde noch stärker gefördert werden. Der Erhalt von Bestand ist eine ganz wichtige Stellschraube, eben diese Tragstrukturen zu erhalten. Also da spart man was und das erzählen wir immer so. Und wir tun ja so, als sei das gerade selbstverständlich in den Fachkreisen, die sich mit dem nachhaltigen Bauen beschäftigen. Aber es ist nicht selbstverständlich. Schauen Sie, wie wir mit dem Bestand umgehen. Also es sind im Grunde schneller und ökonomischer Abriss. In gewisser Weise wird viel von den Materialien irgendwo dann kleinst geschreddert und irgendwo als Füllmaterial für den Straßenbau wiederverwendet. Wir haben hohe Recyclingquoten. Ja, das ist historisch auch nicht selbstverständlich. Das ist auch international nicht selbstverständlich. Das haben wir alles. Aber wir müssen diesen Bestand erhalten und die ganze Bauwirtschaft in ihren Prozessketten, die ganze ökonomische Situation der Bauwirtschaft, die im Wohnungsbau sehr stark unter Druck ist, die lädt im Moment tatsächlich gar nicht so sehr dazu ein, so ganz innovativ die Dinge anders anzufassen. Es gibt ganz erfolgreiche Beispiele in Malmö, in einigen Städten, wo sich viele Akteure dieser Bauwirtschaft zusammentun, an einen Tisch setzen, dann ist die Kommune irgendwo mit dabei, die Stadt aber nur als Moderatorin sozusagen, ja, und die verpflichten sich auf verbesserte Klimabilanzen, auf einen vernünftigeren Umgang mit dem Bestand. Also wenn sich viele an einen Tisch setzen, da gibt es regional wirklich eine Fülle von interessanten Beispielen, dann kann das auch gelingen.
Bevor wir jetzt noch detaillierter werden, wir haben ja jetzt so Begriffe ins Spiel gebracht, die nicht selbstverständlich sind, nämlich wie Zirkulärwirtschaft oder Nachhaltigkeit, Ökobilanzen. Vielleicht kann man jetzt ja auch noch den ökologischen Fußabdruck dazu nehmen. Was sind denn das für Größen und kann man mit denen so operieren, wie man mit Kilo oder Watt rechnen kann?
Das kann man überhaupt nicht. Man kann diese Dinge einmal in ihrer historischen Gewordenheit irgendwie sich anschauen. Was ist Zirkulärwirtschaft? Das ist etwas, was sich von Kreislaufwirtschaft absetzt. Was ist Kreislaufwirtschaft? Etwas, was rechtlich seit den 1990er Jahren in Deutschland, seit den frühen 2000er Jahren in der Europäischen Union gesetzlicher Standard ist. Sie dürfen nicht Abfälle einfach so erzeugen. Sie müssen Materialien wieder aufbereiten, wieder in den Markt bringen und so weiter. Das ist Status quo des Gesetzes. Zirkulärwirtschaft ist eine Utopie der ewig zirkulierenden, nicht mehr downgecycelten, sondern immer gleichwertig weiterverwendeten Materialien.
Haben Sie dafür ein Beispiel?
Das geht zurück auf Michael Braungart, einen ganz bedeutenden Vordenker dieser Richtung. Cradle to Cradle hat er das genannt. Vor ungefähr 20 Jahren ist ein Buch erschienen. Ein
Beispiel, von der Wiege zur Wiege.
Von der Wiege zur Wiege. Ein Beispiel ist der Bau mit Materialien, die konzipiert sind wie Legosteine. Das gibt es technisch. Ne? Es gibt Häuser, die daraus gemacht sind. Oder auch frühere Zemente, der Romanzement vor 100 Jahren, der ist überhaupt nicht so stark bindend wie der heutige Zementmörtel. Da konnten sie die Steine, die Ziegelsteine noch trennen, säubern, in ihrer Wertigkeit erhalten, weiterverwenden. Das war ganz normal, das war üblich. Es wurden Hochhäuser in New York in den 1920er Jahren schonend, Stück für Stück, Stein für Stein, Tür für Tür, die Bodenmaterialien, alle Baumaterialien schonend demontiert und weiterverkauft, weiter wiederverwendet. Und genau das, was wir historisch, und zwar nicht in der alten Zeit, irgendwie der vorindustriellen Zeit, sondern als schon Hochhäuser in New York standen, bevor dieser Bulldozer, diese brachialen Abrisstechniken erfunden wurden, in die Welt kamen, das hatten wir alle schon mal. Das ist Zirkulärwirtschaft, ein schonender Umgang, ein Erhalt von Materialien über den Lebenszyklus des Gebäudes hinaus. Und da ist der Gesetzgeber noch lange nicht an diesem Punkt. Wir sind jetzt in einem Lebenszyklusansatz, da werden die Emissionen minimiert. Das wird ein Stück weit zu Erfolgen führen. Aber ich denke, diesen Schritt weiter zu denken, diesen Materialerhalt ganz langfristig gesehen, das ist ein bisschen utopisch von dem Status quo her, wo wir heute stehen. Aber in diese Richtung müssten wir denken. Das sind aber sehr langfristig orientierte Strategien. Da wird sich eine politische Maßnahme, die Sie heute machen, wenn Sie sagen würden, ordnungsrechtlich, es darf nur noch bauen, wer dafür sorgt, dass am Ende des Abrisses nicht mehr so viel Bauschutt entsteht, dann haben Sie aber die Erfolge erst in 60, 70 Jahren. Und welche Regierung macht sowas?
Das heißt also, Zirkulärwirtschaft ist eigentlich Goldstandard, mit dem operiert wird, aber wir reden die ganze Zeit über Nachhaltigkeit und CO2-Fußabdruck. Wenn wir auf die Reisen gehen, dann haben wir sofort irgendwie einen Footprint, der höher ist als ein normaler und so weiter und so weiter. Verschleiern wir mit gut gemeinten Nachhaltigkeitszielen und so ökologischen Fußabdrücken, was eigentlich zu tun ist, auch ingenieurwissenschaftlich?
Also Zirkulärwirtschaft im Sinne des Cradle to Cradle ist eine bestechend einfache Idee. Technische Materialien werden nicht mehr zu Sondermüll, sondern bleiben, zirkulieren ganz lange in ihrer Wertigkeit erhalten. Das ist eine wunderbar einfache Idee.
Ja, wenn man heute wahnsinnig schwer umzusetzen ist, weil wir müssen ja also damit rechnen, dass die Materialien, die wir heute verwenden, zum Beispiel hochveredelt sind. Also das heißt, unendlich viele Gemische dazukommen. Also da sind ja gar keine reinen Stoffe bei einem Stahl mehr da. Das sind ja Zusätze von Magnesium und so weiter. Und so weiter.
So ist es. Man hat Fahrtabhängigkeiten, die dazu geführt haben, dass Geschäftsmodelle auch Beharrungskraft haben. Da kann man jetzt Beispiele nennen. Der Stahl ist vielleicht nur einer. Sie haben ja diese selbstheilenden Betone angesprochen. Das hat man eben nie genutzt. Das gibt es auch schon längere Zeit, weil es kurzfristig teurer ist und weil es keine Anreizstrukturen gibt, das zu erhalten. Heute reißen wir die ganzen Brücken aus den 1950er Jahren ab. Es gibt jahrelang keinen Autoverkehr mehr zwischen Dortmund und dem Sauerland deswegen, weil die Brücke fehlt jetzt plötzlich. Das sind Schäden durch den Stahlbeton. Das ist zu beklagen. Die Zirkulärwirtschaft ist ein Ideal, das in manchen Bereichen umsetzbar ist, wo es technische Lösungen gibt, die auf dem Tisch liegen. In anderen Bereichen, in der Tat, gebe ich Ihnen recht, schwieriger ist umzusetzen. Kreislaufwirtschaft ist etwas, was ganz oft heute missbraucht wird. Alle sprechen von Kreislaufwirtschaft. Der Begriff, der lebt gerade enorm auf und in 2-3 Jahren lebt er auch wieder ab, wenn wir so weitermachen. Denn so kann man alles nennen. Es kann ja globale Kreisläufe geben, wenn unser Müll in die Türkei oder nach China verschifft wird und da wieder zu irgendwas wiederverwendet wird und sogar verbrannt wird, also thermisch verwertet, sagt man so schön, ist es irgendwie auch eine Form von Kreislaufwirtschaft, oder? Von daher muss man mit diesen Begriffen unheimlich vorsichtig sein und man sollte die Zirkulärwirtschaft oder Circular Economy oder diese ganze Cradle to Cradle als wirklich ein sehr edles und sehr intelligentes und einfaches Material und konsensfähige Gedankengut, wollte ich sagen, ist konsensfähig. Also viele würden zustimmen, ja, da spricht vieles dafür, das so zu tun. In der Bauwirtschaft, so wie ich die kennenlerne jetzt, ist das am einfachsten umzusetzen. Eine Idee ist, dass man ein Bauwerk wie ein Aktiendepot als ein Materiallager betrachtet, statt etwas, was man einmal baut, mit der Fantasie, das würde ewig stehen und dann reißt es die nächste Generation wieder ab oder so. Ja, das passiert ja oft. Die Idee, dass man das als Materiallager sieht, wie man heute so oft hört in den Nachhaltigkeitskreisen, ist eine sehr schöne Idee. Wie bringt man die Leute dazu, das zu tun? Über digitale Apps beispielsweise. Es gibt eine App, wo sie wie in einem Aktiendepot aktuell ihren Materialwert ihres Hauses sehen können. Was sind die Ziegel wert? Was sind die Steine wert? Was sind die Dachziegel wert? Was sind die Holzbalken wert? Und die in eine Richtung sogar noch, ja. Also das ist eine Möglichkeit. Sie verändern die Blickrichtung durch eine Technologie. Dann müssen Sie eine Bank haben, die das dementsprechend günstiger finanziert. Nämlich über eine Lebenskosten- und wiederverkaufsorientierte Betrachtung. Ja, das müssten Sie haben. Sie müssten überhaupt den Blick haben darauf, was Sie eigentlich so einem Haus antun, wenn Sie es so brachial abreißen. Ne? Wir reißen überall funktionsfähige und auch teilweise historisch gar nicht so uninteressante Bauwerke ab. Beton aus den 70er, 60er Jahren, der entwickeln wir gerade so eine Wertschätzung wieder für die Gebäude dieser Zeit. War lange Zeit aber gar nicht so das technische Rathaus. Frankfurt wurde abgerissen. In der Innenstadt Unmengen von grauer Energie, von CO2, die daran gebunden sind. Und diese Dinge müssen sich letztlich dann auch ändern.
Graue Energie ist das, was zwischen der Planung und dem Heben der Ressourcen in Bergwerken und sonst was bis hin zum Richtfest eigentlich entstanden ist, ne?
Genau, das sind all die Emissionen, die Energie, die man für die Herstellung der Materialien einmal verwendet hat in früherer Zeit, ja.
Welche Rolle spielt denn insgesamt die Materialwirtschaft? Im Moment ist Holz der absolute Boombaustoff, wird auch so teuer, wie letztendlich ein Boombaustoff sein kann. Ist denn Vollholz angesichts von diesen langen Wachstumsphasen auf lange Sicht etwas, also eher was, um im Bild zu bleiben, für Vollpfosten, oder ist das eine nachhaltige Gewinnung von Baustoffen?
Also das Holz ist natürlich ein ganz angenehmer Baustoff, das mögen viele, und der Holzbau läuft mit so einem Heiligenschein in den letzten Jahren durch die Welt, weil die Klimawissenschaft, die sagt, wir können dem sehr viel näher kommen, dieses 2-Grad-Ziel zu erreichen, wenn jetzt die nächsten 2 Milliarden Menschen, die in Städten leben werden bis Mitte des Jahrhunderts, wenn die in Holz Hochhäusern leben werden, also 6 Etagen mindestens, gerne aber auch 10 oder 20. Und diese Holzquartiere, die werden ja jetzt auch in einigen Städten gebaut in Europa. In Stockholm ist ein großes Projekt jetzt initiiert worden. Der Baustoff Holz, der speichert CO2 im Material über möglichst viele Jahrzehnte. Und das ist ein großer Vorteil. Sie haben nach den Ressourcen gefragt. Und da wäre ich schon skeptischer. Man wird da an Grenzen stoßen. Auf Holz gibt es vielfachen Nutzungsdruck. Wir wollen auch Pellets, wir wollen damit heizen. Die Wälder sind auch selbst Kohlenstoffsenken, sind Naherholungsgebiete, haben diverse Funktionen. Aber die nachwachsenden Rohstoffe haben jetzt ganz große Vorteile. Denen gehört die Zukunft ein Stück weit schon, ja. Also mit dem Beton, mit dem Ziegel werden wir viel, viel langfristig schonender umgehen müssen. Die steigenden CO2-Preise, die kommen ja, ne? Das ist jetzt ja schon bei 40, 50 Euro pro Tonne und das geht auf 120 ungefähr in diesem Jahrzehnt. Also das sind die großen Vorteile. Das macht auch diese nachwachsenden Rohstoffe, Baustoffe günstiger. Es gibt aber auch Innovationen, die sind total interessant. Es ist so, dass man zum Beispiel Laubholz heute nutzen kann, und zwar auch für den mehretagigen Hochbau. Das ist ganz faszinierend. Lange war so eine Buche völlig uninteressant. Die wächst krumm, die ist ziemlich hart, und man hat eben im Grunde mit Nadelholz gebaut. Das ist so das traditionelle Holzbauhandwerk, ne? Und jetzt haben sie Anlagen, wo sie diese Buchen plötzlich verwerten. Und wie machen sie das? Sie kochen die Buchen, ja? Und machen sie weich damit. Dann schälen sie die. Und dann machen sie ein verleimtes Holz. Das hat dann halt 10% Leimanteil oder 15, je nachdem, oder weniger. Es gibt ganz unterschiedliche. Aber da können sie das plötzlich baulich nutzen. CLT heißt das, also Brettschichthölzer. Oder Stroh. Ich halte sowieso das Stroh eigentlich für einen ganz wichtigen Baustoff der Zukunft.
Hanf zum Beispiel auch, ne? Es gibt schon in Niedersachsen bei Oldenburg ein Doppelhaus aus Hanf.
Das ist ganz interessant. Der Hanf spaltet ja ziemlich, ja. Das ist symbolisch ziemlich stark aufgeladen. Und dann haben die Maurer von diesem Unternehmen in Oldenburg gesagt, wir wollen eigentlich nichts damit zu tun haben. Wir sind ja auch übrigens Maurer. Unsere Kompetenz ist ja, Stein auf Stein zu setzen. Und dann hat dieser sehr pragmatische Bauunternehmer gesagt, okay, dann nehmen wir Hanfsteine, die man Stein auf Stein mauern könnte. Und dann waren die Maurer damit in Ordnung. Dann haben sie gesagt, das ist gut, da haben wir Karten im Spiel. Und ich ich glaube, genau diese pragmatischen Lösungen, die braucht man, um diese Dinge dann auch auf die Fläche zu bringen. Übrigens steht das in einer Einfamilienhaussiedlung in Oldenburg irgendwo und sieht aus wie ein Schwedenhaus. Man sieht dem nichts vom Hanf an. Und das ist das, was die Leute dort wollen. Und seitdem ist die Nachfrage wohl ziemlich groß, so sagt es dieser Unternehmer. Und Stroh finde ich übrigens noch viel interessanter als Hanf.
Wieso?
Weil Stroh in ganz Europa überall wächst, weil es viel, viel mehr, hundertefach mehr verfügbar ist. Es gibt eine ganz wichtige Studie, die sagt, man könnte mit Stroh für die gesamte Renovierung und den gesamten Neubau in der gesamten Europäischen Union 28, könnte man den Materialbedarf decken. Und zwar, wenn 30%, trotzdem 30% noch auf den Feldern bleibt, um dem Boden eben etwas zurückzugeben. Trotzdem ist die Materialverfügbarkeit von Stroh so, so viel größer als die von Hanf. Und es gibt ganz lange Traditionen mit dem Strohbau. Über 100 Jahre steht das erste Strohhaus in Europa, in Frankreich, südlich von Paris. Es steht seit über 100 Jahren. Das ist ein sehr langlebiger Baustoff, der schön ist und der die allerbesten Klimabilanzen hat. Und es gibt viel weniger Konflikte als um das Holz.
Können denn all diese Materialien, zu der zum Beispiel auch eine Bioplastikerzeugung gehören kann, aber können die wirklich die klassischen Materialien des Bauens, Stahl, Beton, Plastik und Glas ersetzen?
Ich würde sagen, nein. Das sind, naja, und als Wissenschaftler dürfen Sie fast nicht sagen, Hoffnungswerte. Ne? Wir müssen ja irgendwie rechnen und alles belegen können und nicht auf Hoffnungen setzen. Aber es sind viele kleine Puzzlestücke. Wir müssen die Gebäude langlebiger machen, viel langlebiger. Und dann brauchen wir eigentlich so viel zu ersetzen mehr. Ja? Dann können Sie ein bisschen was ersetzen. Es gibt viele technische, sehr interessante Entwicklungen. Die haben immer den Charme, dass sie nicht mehr auf irgendeinen Bewusstseinswandel oder dass die Menschen, dass plötzlich alle denen die Augen aufgeht und sie bereit sind, irgendwie ganz anders zu bauen. Wir haben einen starken Traditionalismus. Wir werden keine rasant nachwachsende Nachfrage nach Strohhäusern haben in den nächsten Jahren. Das ist Utopie. Von daher sind diese technischen Entwicklungen im Hintergrund. Sie haben gesagt, Bioplastik oder sowas oder vielleicht ein Bakterium, was aus Altfett irgendwie einen Plastikwerkstoff macht. Das ist etwas, was im Hintergrund passiert. Kein Mensch weiß davon, es passiert aber. Also sie brauchen nicht viel Plastik im Bau. Ne? Wir müssen über mineralische Materialien sprechen oder sowas und wir müssen auch unbedingt über Normen sprechen. Ja? Also der Bau ist ein extrem stark normierter Dschungel, da blickt niemand mehr durch. 20.000 Normen bestimmen, wie Baustoffe beschaffen zu sein haben. Und im Grunde ist das etwas, was langsam auch politisch zum Thema wird. Schauen Sie mal, wie im alten Rom gebaut wurde, mit Bruchstein. Das ganze alte Rom, Gebäude, die seit weit mehr als 1.700, 1.500 Jahren stehen, 2000 Jahren und länger, die sind aus Bruchstein gebaut. Das ist nachhaltig, das ist möglich. Schauen Sie mal, wie groß unsere Abfalldeponien sind. Wir sprechen von Urban Mining, aber gehen an solche Fragen gar nicht irgendwie ran. Das ist nämlich deswegen, weil man kann es nicht berechnen. Fragen Sie mal einen Bauingenieur, warum bauen Sie nicht mit Bruchstein? Ja, weil man es nicht berechnen kann. Die sind ja nicht so normiert, diese Bruchsteine. Die haben alle unterschiedliche Größen. Also mit solchen Antworten dürfen wir uns eigentlich nicht zufrieden geben angesichts der Herausforderungen, die Sie ja anfangs auch genannt haben.
Aber was ist dann das Ziel? Also müssen wir einfach den Normenkatalog überarbeiten und neuen Dschungel mit Zertifikaten erzeugen, wie bei der Nahrungsmitteltechnologie, wo man auch mittlerweile auf jedem Produkt fast irgendein gutes Zertifikat sieht, aber überhaupt nicht mehr weiß, welche Kriterien das eigentlich erfüllt.
Ich glaube, wir haben ein Stück weit ein Dilemma. Ich könnte einmal sagen, man antwortet darauf als technischer Experte oder man antwortet darauf als Bürger. Ich würde mal als technischer Experte antworten, ja, Wirtschaftsunternehmen brauchen kontrollierbare Zahlen und Zielvorgaben. Die Politik braucht das auch. Da hat das Bundesverfassungsgericht ja auch den Gesetzgeber verpflichtet, Klimaziele zu erreichen, von Jahr zu Jahr, sehr präzise. Und deswegen brauchen wir diese ganze Messung der CO2-Daten, die Lebenszyklusanalysen. Wir brauchen Zertifikate, die das in die Sprache von Wirtschafts- und Bauwirtschaftsunternehmen reinbringen. Nachhaltigkeitszertifikate. Es gibt Füllen davon. Wissen Sie, wie viele Seiten der Nachhaltigkeitskriterienkatalog der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen hat.
Keine Ahnung.
Über 500 Seiten. Der Einfallwinkel für Sonnenlicht ist da normiert am 21.03. und 21.09. und sowas. Also es ist sehr detailreich und Nachhaltigkeit hat ja so viele Aspekte. Es ist ja das ökologische, soziale, ökonomische, Klimabilanzen sind nur ein kleiner Teil des Puzzles. Da kann einem auch dann leicht schwindelig werden, aber das muss alles sein. Und das führt alles dazu, dass wir Schritt für Schritt auch weiterkommen. Und so läuft die Geschichte aus 20 Jahren ja auch gar nicht so schlecht, ja. Aber andererseits als Bürger muss das alles viel einfacher werden. Wir müssen die Lebensdauern von Gebäuden erhöhen. Das ist doch dann der Weg. Warum geht uns die Sensibilität so verloren für erhaltenswerte Architektur? Es werden wunderschöne Gebäude aus den 50er Jahren mit Bleiglasfenstern, mit liebevollen Besonderheiten platt gemacht, um Quadrate draufzusetzen, die energetisch optimiert sind und hochtechnisch ausgestattet, aber furchtbar aussehen nach der Meinung sehr vieler Menschen, wenn sie das repräsentativ fragen. Ja? Und diese baukulturellen Werte, das ist völlig irrelevant aus einer technischen Sicht und wahrscheinlich auch aus einer politischen, befürchte ich. Aber aus einer menschlichen, aus der Sicht der Bürgerinnen, der Bürger, ist das der Weg, der uns zu mehr bringen kann, als kleine Schrittchen voranzugehen.
Der Bürger ist aber auch jemand, der nach ästhetischen oder die Bürgerin nach ästhetischen Kriterien urteilt und sagt, naja, so ein Häuschen im Grün ist eigentlich ganz schön oder eine Wohnung mit viel Grün drumherum, am besten auch vielleicht, wenn schon historisch, dann in einer Gartenstadt, so einer historischen. Das ist ja alles ganz schön gedacht, nur werden wir in Zukunft, glaube ich zumindest, auf eine wahnsinnige Flächenkonkurrenz stoßen. Auf der einen Seite müssen ja diese ganzen Nahrungsmittel erzeugt werden auf Flächen. Wir brauchen Erholungsflächen, Wälder, haben Sie schon gesagt, aber auch Ressourcen für zukünftige Baumaterialien. Wir können uns gar nicht mehr leisten, in die Fläche zu gehen, schon damit die Böden nicht versiegelt werden und sowas. Was ist da Ihre Antwort auf diese, sagen wir, Flächenfragen?
Also die Antwort ist die auch die Antwort auf die CO2-Frage war, dass man aufstockt, dass man Bestandsgebäude aufstockt. Da gibt es ja auch viele gelungene Beispiele in Frankfurt, eine Siedlung, Holzmodule, die man auf 4-5-etagige Wohnbebauung aus den 1960er Jahren draufsetzt. Das ist sogar auch ästhetisch ein Gewinn. Das ist ein Gewinn fürs ganze Quartier, weil nochmal eine andere Durchmischung auch von Bevölkerungsgruppen, die dort leben, stattfindet. Eine Belebung eines Stadtteils im Grunde. Diese Frage ist so relativ einfach zu beantworten. Hochhäuser sind es materialbezogen nicht, brauchen viel mehr CO2-Emissionen, weil viel dickere Aufbauten aus Beton und Stahl, um Erdbebensicherheit und sowas zu gewährleisten. Aber eben 6 Etagen, ne? Das ist der Bau der Zukunft, das sagen auch Studien. Materialschonender geht es nicht als Wohnbebauung über 6 Etagen. Da sparen sie auch Erschließung, Infrastruktur und sie schonen die Fläche, die doch sehr, sehr stark leidet in unserem dicht besiedelten Land. Ja? Entsiegelung von Industrieflächen, von Parkplatzflächen und ein Ende tatsächlich dieser Einfamilienhausbebauung. Aber, und das ist der letzte Punkt, da müssen Sie ganz groß aber sagen, das ist dann wieder wie beim Fleisch oder anderen Themen, da ist die Akzeptanz ehrlicherweise sehr gering, weil das Einfamilienhaus der Lebenstraum vieler Menschen ist und ich würde niemals als jemand, der sich in einer wissenschaftlichen Institution damit befasst, so arrogant aus der Vogelperspektive sagen, dass es geht alles nicht mehr. Ne? Vielleicht geht es einfach noch. Es ist so, dass wir das auch ernst nehmen müssen, dass dieser Lebenstraum eben einer ist für ganz viele. Ja?
Wie kann man denn eigentlich das, was Sie jetzt mehrfach angesprochen haben, nämlich die Frage der Akzeptanz erhöhen? Also ich meine, irgendwann stößt die Fleischproduktion an ihre Grenzen, das wissen wir alle schon mittlerweile. Gleichzeitig könnte man sagen, ja, wenn es schon tierisches Eiweiß sein muss, dann doch bitte aus der synthetischen Biologie, sozusagen aus dem Steak 3D-Drucker. Das wird die Zukunft sein. Da führt ja kein Weg dran vorbei. Aber wie kann man das attraktiver machen? Denn eins ist ja klar, kurzfristig kostet Nachhaltigkeit Geld. Auf lange Sicht sind ja die ökonomischen, volkswirtschaftlichen Kosten für nicht nachhaltiges Leben viel höher.
Ja, man kann diese Dinge immer nur wieder und wieder ins Gespräch bringen und hoffen, dass der Punkt kommt, wo die nachhaltigere Alternative mehr Freude macht oder mindestens gleich viel Freude macht und günstiger wird. Die Art und Weise, wie wir über Nachhaltigkeit gesprochen haben im vergangenen Jahrzehnt, in den letzten 15 Jahren, war eigentlich in vielerlei Hinsicht kontraproduktiv. Wissenschaftler haben irgendwie erzählt, wie wir uns ernähren sollten, wie wir Auto fahren, wie wir zu reisen haben. Es gab tatsächlich auch immer mehr und mehr Reaktanzen, Ablehnung von Bürgerinnen und Bürgern. Das sieht man ganz stark jetzt ja auch an der Art und Weise, wie über den Green Deal in Europa, also die Nachhaltigkeitsstrategie der Brüsseler Kommission, wie das jetzt abgeschwächt werden muss, ja, weil plötzlich politisch die Nachhaltigkeit zum Reizthema geworden ist und sowas. Das heißt, irgendwie kann man aus diesen Diskursen auch lernen, dass da was falsch gelaufen ist. Möglicherweise ist das jetzt ein anderes Thema als unseres, aber konkret auf den Bau bezogen, das muss richtig Freude machen. Ne? Also man muss irgendwie richtig stolz sein, wenn man der Erste ist in der Siedlung, der aus Holz-Legostein sein Bauwerk gemacht hat oder aus Hanfkalk. Und eigentlich sehe ich in diesem Bereich Bauwirtschaft, 40% der CO2-Emissionen gehen auf Gebäude, Nutzung, Baustoffe, dass in diesem Bereich diese Reaktanz überhaupt nicht so groß ist. Ich habe mich früher mal mit der Landwirtschaft befasst. Es gibt die Bauernproteste, ganz vehemente Ablehnung gegen Nachhaltigkeitspolitik. Ganz vehement, weil die Leute keine Perspektive für sich im Alltag, in der Praxis sehen. Und das ist in der Bauwirtschaft eigentlich im Prinzip ist es anders. Die sagen, wir sind nicht innovativ gewesen in den letzten Jahren. Wir haben richtig Lust darauf.
Nachhaltigkeit muss Spaß machen. Zu Gast in Essay und Diskurs war heute der Bioökonom Jan Grossart von der Hochschule Biberach. Sein Buch Bioökonomie und Zirkulärwirtschaft im Bauwesen ist erschienen im Springer Verlag. Am Mikrofon verabschiedet sich Thorsten Janschek.